Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hongler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast an der Universität St. Gallen. Ich sitze hier mit Dr. Florian Regli. Florian, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich arbeite im Hauptjob bei der Roche, einem größeren Pharmaunternehmen in Basel. Jeweils mittwochs 20% arbeite ich am Institut. Ich bin vor allem im Unternehmenssteuerrecht unterwegs und entsprechend sprechen wir heute über Umstrukturierungen.
Genau. Und du bietest natürlich eine sehr spannende Vorlesung auf Masterstufe an,
okay.
Um ein bisschen Werbung zu machen zu den Steuerfunktionen im globalen Konzern. Tatsächlich, wir unterhalten uns über Umstrukturierung und dafür haben wir fast nur 15 Minuten Zeit. Das ist eine große Herausforderung. Ich beginne vielleicht zuerst mit einer volkswirtschaftlichen Frage. Warum ist es überhaupt sinnvoll, dass der Gesetzgeber, was wir gleich diskutieren werden, gewisse Umstrukturierungen steuerneutral behandelt? Das heißt, er besteuert diese Umstrukturierung eigentlich nicht, sondern er fördert sie sogar.
Ja, im Grundsatz geht es eigentlich darum, dass der Gesetzgeber den Wirtschaftsteilnehmern einfach eine große Freiheit einräumen soll und einräumen will, wie sie sich selbst organisieren, wie sie sich rechtlich organisieren und entsprechend, wenn sich der Markt verändert, wenn sich die Geschäftsfelder ändern, dass sie eigentlich auch ihre Organisation steuerneutral den Gegebenheiten anpassen sollen.
Also man will nicht, dass es irgendwie künstlich Verzerrungen gibt oder dass man eine Fusion nicht macht wegen den Steuerfolgen, sondern wenn man Betriebswirtschaft fusionieren möchte, dann soll man das bitte auch tun.
Genau.
Das bringt mich zu den zwei Bestimmungen, die im Vordergrund stehen heute. Das ist Artikel 19 DBG und Artikel 61 DBG. Das sind die Umstrukturierungstatbestände. Und diese kennen ja zwei generelle Voraussetzungen. Und mit generell meine ich, dass diese Voraussetzungen müssen bei allen Umstrukturierungen vorliegen. Und zwar geht es um die Übertragung der Buchwerte. Also wenn ich eine Umstrukturierung habe, die steuerneutral behandelt werden soll, dann müsste ich die Buchwerte übertragen vom übernommenen Unternehmen zum übernehmenden Unternehmen. Und die zweite Voraussetzung ist, dass die Steuerpflicht in der Schweiz verbleiben muss. Was sind die systematischen Überlegungen hinter diesen beiden Grundvoraussetzungen der Steuerneutralität?
Vielleicht als Vorbemerkung, wir sprechen jetzt heute über die Gewinnsteuer, Artikel 19 DBG und Artikel 61 DBG. Und da steht vor allem die Realisierung von stillen Reserven im Mittelpunkt. Es geht eigentlich um diese stillen Reserven, die zum Zeitpunkt einer Umstrukturierung noch nicht realisiert wurden am Markt. Sie haben eine Maschine, die Sie vielleicht mal für 100 gekauft haben und sie hat einen Wertzuwachs und der Verkehrswert wäre jetzt 300. Sie wollen die Maschine auf eine andere Betriebsgesellschaft übertragen und sie wollen fusionieren, müssen sie jetzt auf diesen stillen Reservengewinn bezahlen. Und um eben den Unternehmen die Freiheit, die steuerliche Organisationsfreiheit zu gewähren, sind die beiden Voraussetzungen gegeben, dass die Buchwerte übertragen werden. Das ist faktisch die Logik, dass man diese stillen Reserven genau auch so überträgt und nicht quasi Aufwertungen vornimmt und diese steuerneutral realisiert. Das heißt, man hat hier einerseits die Kontinuität in Bezug auf die Werte und dann das zweite Thema ist einfach der fiskalische Zugriff. Man will den Unternehmen die Freiheit in der Schweiz gewähren, eine etwas untechnische Überlegung. Wir besteuern es heute nicht hier in St. Gallen, wir besteuern es aber in 3 Jahren oder in 5 oder in 10 Jahren. Und deshalb muss die Umstrukturierung in der Schweiz selbst stattfinden und es dürfen die Werte nicht ins Ausland übertragen werden.
Also wenn ich zurückkomme auf dein Beispiel mit der Maschine, dann nehmen wir mal an, auf dieser Maschine hatte stille Reserven. Und wenn ich die Gewinnsteuerneutralität gewährleisten möchte, dann kann es eben nicht sein, dass ich aufwerte im Rahmen der Umstrukturierung, weil sonst habe ich plötzlich mehr Abschreibungspotenzial. Und gleichermaßen kann es nicht sein, dass ich diese Maschine dann nach Österreich verschiebe und wenn ich die Maschine dort verkaufe, habe ich potenziell vielleicht einen anderen steuerlichen Zugriff, vielleicht sogar einen besseren steuerlichen Zugriff. Jetzt haben wir uns vor allem über die Gewinnsteuer unterhalten. Wir haben ja eben auch den Artikel 19 DBG, der die Einkommensteuer betrifft. Und da vielleicht eine spezifische Frage: Wenn ich ein Einzelunternehmen umwandle in eine AG, dann kann ich das steuerneutral tun? Und zwar wiederum, ich muss die Buchwerte fortführen, es braucht eine Steuerpflicht in der Schweiz, vorher und nachher. Aber dort ist auch eine Sperrfrist vorgesehen. Das heißt, ich kann dann diese neuen Anteile an einer AG, also die Aktien, die kann ich nicht einfach verkaufen. Sondern wenn ich das tue, löst das Einkommensteuerfolgen aus. Was ist die Überlegung hinter dieser Sperrfrist, beziehungsweise generell hinter Sperrfristen? Wir haben ja auch noch bei der Vermögensübertragung im Konzern eine solche Sperrfrist. Warum sieht der Gesetzgeber solche Sperrfristen vor?
Im Grunde liegt dahinter immer der Gedanke, dass man eine wirtschaftliche Kontinuität sehen will oder das Unternehmen selbst soll sich organisieren für die Zukunft, für eine andere Tätigkeit. Jetzt kann es aber vorkommen, und das ist bei der Einzelunternehmung oder bei der Umwandlung der Fall, dass die Steuerfolgen eines verkauften Unternehmens vor der Umstrukturierung und nach der Umstrukturierung anders sein können. Zum Beispiel, und das, Sie kennen das Thema, die Steuerfreiheit des Kapitalgewinns in der Schweiz, und entsprechend, wenn ein Unternehmer sein Einzelunternehmen verkauft, dann bezahlt er auf den stillen Reserven oder auf dem realisierten Betrag Steuern, also realisierter Betrag abzüglich der Buchwerte.
Weil das zum Geschäftsvermögen gehört.
Genau, weil es im Geschäftsvermögen ist. Genau. Und entsprechend dann, wenn er seine AG oder die Aktien an der AG mir verkaufen würde, hat er einen steuerfreien Kapitalgewinn. Die stillen Reserven werden dann mir übertragen, das heißt, die gehen dem Fiskus nicht verloren, aber für den Unternehmen selbst. Und in solchen Fällen hat man dann quasi, um die wirtschaftliche Kontinuität zu demonstrieren und auch um zu zeigen, es wird nicht umgewandelt, um es zwei Tage später dann zu verkaufen und einen steuerfreien Kapitalgewinn zu haben, hat der Gesetzgeber Sperrfristen vorgesehen. Und die sind in der Regel 5 Jahre. Bin dem mal nachgegangen, wieso 5 Jahre, und man liest da in den Protokollen relativ simpel: 3 Jahre ist etwas kurz, 10 ist lang und 5 ist eine gute Zahl. Also aber das geht einfach um die Festlegung, was ist eine wirtschaftliche Kontinuität. Und 5 Jahre ist doch schon im Wirtschaftsleben ein langer Horizont.
Wenn ich vielleicht noch eine Anschlussfrage stellen darf, das heißt jetzt für einen Konzern, wenn wir uns über die Vermögensübertragung im Konzern unterhalten, Klammer auf, die ist eben gewinnsteuerneutral, wenn ich eben die Sperrfrist nicht verletze, dass ich A, dieses Aktivum verkaufe innerhalb von 5 Jahren oder die Konzernleitung aufgebe, heißt das für euch im Konzern, ihr müsst das eigentlich tracken. Also ihr müsst schauen, dass diese Aktiven dann nicht verkauft werden an Dritte, weil potenziell habt ihr dann eine Sperrfristverletzung. Und ist das was Illegales, wenn ich eine Sperrfrist verletze?
Vielleicht eine Vorbemerkung, weil ich mich da ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen kann, wieso dass es die Sperrfrist gibt bei der Konzernübertragung ist, weil wenn man die Historie anschaut, woher die Steuerneutralität kommt, dann die ersten Fälle, da war eine Scheune abgebrannt und man hat eine neue Scheune gekauft, war die Frage, ob die stillen Reserven übertragen werden können, dann hat man Betriebsvermögen übertragen. Und dann gab es dann in den 70er, 80er Jahren erste Ideen mit Spaltung, Fusion, dass das eigentlich dasselbe da gelten muss. Und dann 2000er Jahren, 2003, als das Fusionsgesetz gekommen ist, hat man das quasi dann aufgeweitet auf die Konzerne und hat einen ersten Schritt in eine Konzernbesteuerung gemacht. Und da haben sich dann viele auch unwohl gefühlt und da hat man gesagt, wir machen eine Sperrfrist. Jetzt zur Frage, ist die Verletzung einer Sperrfrist etwas Böses? Nein, sondern es ist einfach, dass das gesetzliche Kriterium ist nicht eingehalten und entsprechend kommt es zu einer Abrechnung der stillen Reserven. Im Konzern, wie wollen Sie damit umgehen? Wahrscheinlich die beraterische Antwort ist, dass Sie diese genau tracken, dass Sie diese führen und Abrechnung. Die etwas praktische Variante ist, Sie versuchen das, wenn immer, zu vermeiden. Und die Lösung mittendrin ist, wenn es nicht zu vermeiden gibt, dann schauen Sie den Fall an. Was Sie ja immer noch haben müssen, ist, Sie müssen ja effektiv zum Zeitpunkt der Übertragung stille Reserven haben. Das heißt, am besten versuchen Sie auch zu dokumentieren, dass Sie vielleicht zum Zeitpunkt der Übertragung keine oder nur wenige stille Reserven haben und dann müssen sie es irgendwie verfolgen oder tracken. Aber
genau, das ist ja auch bei den Sperrfristverletzungen generell das Wichtige. Man macht dann mal einen Cut. Also man schaut die stillen Reserven an im Moment der Übertragung und wenn es zu einer Nachbesteuerung kommt, dann ist das maximale Risiko beschränkt auf diese stillen Reserven, die es damals gab. Wechseln wir noch etwas das Thema. Wir haben uns eben vor allem über die Gewinnsteuerfolgen unterhalten, jetzt auch kurz über die Einkommensteuerfolgen. Wir haben aber noch andere Steuerarten in der Schweiz, die Emissionsabgabe, die Umsatzabgabe, die Verrechnungssteuer. Und wenn ich mir das so einfach mal vorstelle, dann komme ich nicht umhin, auch mich mit diesen Steuern auseinanderzusetzen, weil bei allen Umstrukturierungen habe ich potenziell Verrechnungssteuerrisiken, ich habe potenziell Emissionsabgaberisiken und Umsatzabgaberisiken. Kannst du ganz vereinfacht einmal darstellen, was ich denn sonst noch prüfen muss? Oder ist jede gewinnsteuerneutrale Umstrukturierung, also zum Beispiel eine Fusion, ist die auch für Emissionsabgaben steuerneutral? Ist die auch für die Verrechnungssteuer steuerneutral?
Ich sage immer, es ist mal ein guter Anhaltspunkt. Und nach dem guten Anhaltspunkt kommt der Grundsatz, liest das Gesetz. Es hat immer Spezialitäten, vor allem bei den Transaktionssteuern, zum Beispiel Emissionsabgabe. Die Emissionsabgabe ist sehr stark geknüpft an den gesellschaftsrechtlichen Vorgang im Fusionsgesetz. Das heißt, da ein Augenmerk darauf werfen. Dann haben wir teilweise Vereinfachungen bei Transaktionssteuern, einfach wegen dem Thema wirtschaftliche Kontinuität. Die Transaktion ist abgeschlossen. Das muss man immer ein bisschen genauer anschauen. Und dann so ein bisschen der Klassiker, wie immer in der Schweiz, die Verrechnungssteuer ist ein bisschen spezieller. Und da müssen Sie tiefer auch ein bisschen in die Buchhaltung steigen, die Passivseite anschauen und bisschen untechnisch gesagt, das Vermögenssteuersubstrat anschauen, ist quasi vor der Transaktion und nach der Transaktion ist die Eigenkapitalsituation, die Verteilung zwischen Kapitaleinlagereserven und Aktienkapital im Verhältnis zu den nicht privilegierten Reserven ist das immer noch gleich.
Also du hast dieses eben Verrechnungssteuersubstrat angesprochen. Das heißt, ich schaue eigentlich vor einer Fusion, wie viel kann ich verrechnungssteuerfrei ausschütten? Und ich schaue nach der Fusion, wie viel kann ich verrechnungssteuerfrei ausschütten? Und das wäre wie ein zusätzlicher Prüfschritt.
Genau, und der darf nicht in der neuen Situation nicht höher sein. Also Sie dürfen kein verrechnungssteuerfreies Substrat schaffen durch die Transaktion selbst. Und da müssen Sie auch, das ist einerseits zu prüfen vorher, aber ein bisschen aus der Praxis gesprochen, müssen Sie auch Ihre Buchhalter kontrollieren, dass die das richtig verbuchen, weil sonst gibt es dann Überraschungen.
Genau. Aber die Idee des Gesetzgebers ist eigentlich, dass man Umstrukturierungen, die steuerneutral erfolgen sollen, dass die Steuerneutralität über alle Steuerarten hinweg gewährleistet ist. Eben mit den Vorbehalten, die wir besprochen haben. Vielleicht noch eine letzte Frage, Florian. Und zwar nur zur Fusion, weil das vielleicht auch die Zuhörenden am meisten interessiert, wenn medial davon gesprochen wird, dass eine Gesellschaft die andere übernimmt. Also wir haben ja diese großen Beispiele, die UBS übernimmt, die CS und andere. Liegt dann eine steuerneutrale Fusion oder eine steuerneutrale Quasi-Fusion vor? Weil die Begriffe sind ja nicht ganz klar für Personen, die sich jetzt zum ersten Mal mit Umstrukturierungen auseinandersetzen.
Ich glaube, da gibt es, oder die Antwort auf deine Frage ist zweiteilig. Einerseits ein bisschen genereller gesprochen. Aus steuerlicher Sicht ziehen wir immer die ökonomische Brille an und schauen die Situation vor und nach der Transaktion an und schauen, ob wir ökonomisch eine Fusion haben. Und das muss nicht immer eine Fusion nach Fusionsgesetz sein. Das kann auch eine Übertragung aller Aktiven und Passiven sein mit einer Liquidation der übertragenden Gesellschaft.
Also nur eine Klammerbemerkung, Fusion nach Fusionsgesetz bedeutet vereinfacht, dass zwei Gesellschaften in eine Gesellschaft verpackt werden und es die zwei Gesellschaften dann nicht mehr gibt. Oder es gibt nur noch eine der beiden. Und Vermögensübertragung bedeutet, ich übertrage die Vermögenswerte zivilrechtlich, aber es gibt eigentlich beide Gesellschaften noch zivilrechtlich.
Genau. Okay. Genau. Und analog bei einer Quasi-Fusion, was Sie da machen, Sie machen eine neue Gesellschaft oder Sie nehmen eine bestehende Gesellschaft und hängen dann den zu fusionierenden Konzern oder die fusionierende Gesellschaft unten hin, das heißt, sie machen eigentlich nur eine Beteiligungsübertragung und geben den Anteilsinhaber der übertragenen Gesellschaft Anteile der überlebenden Gesellschaft. Das heißt, faktisch haben sie bei dieser Fusion nur eine Übertragung von Beteiligungsrechten. Im Extremfall, wenn der Aktionär von den beiden Gesellschaften der gleiche ist, dann müssen sie unter Umständen nicht mal neue Anteile ausgeben, sondern können einfach die Gesellschaft unten hinhängen.
Also diese medial diskutierten Fusionsfälle sind in der Regel quasi Fusionen.
Ja, auch getrieben vom Gesellschaftsrecht, weil das Fusionsgesetz, und da gibt es viele Experten an der HSG, ist in der Umsetzung dann kompliziert, hat allenfalls Schuldenrufe zur Folge. Das sind dann Aktienübertragungen oder Generalversammlungen im Konzern. Vollversammlungen sind einfacher durchzuführen und auch schneller.
Vielen Dank, Florian. Wir sind am Ende.
Danke dir, Peter.